D-Radio Wissen. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Guten Abend.
Lokal und arm, wie Prenzlauer Berg Nachrichten überleben will.
Lokal und sexy, wie Zeitungsdesigner Norbert Küpper arbeitet.
Lokal und Ami, welche Trends hyperlokale US-Medien beherrschen.
Lokal und worin Hardy Protmann die Zukunft des Journalismus sieht und wie man das bezahlen kann.
Das sind unsere lokalen Themen hier in dieser Stunde. Was mit Medien?
Die erste Meinung
kommt heute vom Journalistikprofessor Klaus Meyer. Er gibt seinen Studenten einen deutlichen Rat mit und fordert sie auf, bei ihrer journalistischen Arbeit trotz Digitalisierung raus auf die Straße zu gehen. Zitat: Journalismus ist ein sozialer Beruf. Es reicht nicht, vor dem Computer zu sitzen und das Netz zu durchforschen.
Die zweite Meinung
kommt heute vom Stubenhocker Herrn Pähler.
Stimmt nämlich. Journalismus ist ein sozialer Beruf und das wird auch immer so bleiben. Denn gute, authentische Geschichten, die entstehen nur dann, wenn Journalisten zu den Menschen gehen, mit ihnen reden, ihnen zuhören und dann deren Geschichten aus erster Hand erzählen. Aber ob man dafür raus auf die analoge Straße geht oder ob man Menschen digital im Netz trifft, ist aus meiner Sicht egal. Wichtig ist, dass man Menschen und ihre Geschichten findet, sich ein eigenes Bild davon macht und für sich selbst einordnet. Insofern sehe ich es genauso wie Professor Meyer. Kneifen gilt nicht, raus mit euch zu den Menschen.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das Liebhabermagazin.
Ach ja, Herr Pähler. Ach, sowieso, wenn man ein schönes Medium in der Hand hat oder sich damit umgibt, da sich so richtig reinfallen lässt und sich einfach wohlfühlt, das ist doch schön. Das gefällt mir richtig gut. Zum Beispiel bei der Zeitung, Herr Pähler. Wann fühlst du dich richtig wohl, wenn du Zeitung liest?
Ach, ich habe so. Wohl fühle ich mich beim Zeitunglesen eigentlich immer dann, wenn ich eine Geschichte finde, ja, wo ich denke, die holt mich eigentlich gerade so in meiner Lebenswelt ab.
Oh, das ist aber jetzt Floskel, oder?
Ja, es ist Floskel, stimmt. Aber wenn ich dann aber noch das Gefühl habe, dass das noch sich, ich war ja noch nicht fertig, so gepaart ist mit so einer gewissen Ästhetik. Also ich muss es auch, du hast ja gerade das Wort schön verwendet, es muss auch schon schön sein. Eine tolle Geschichte, nur so in Word Arial 12.0, finde ich noch nicht so schön wie ein schönes Ambiente drumherum. Das ist schon wichtig, die Kombination,
finde ich. Ja, und vor allen Dingen mich finde ich immer schön, wenn man überrascht wird, was denn jetzt, also man fragt sich immer so, was ist wohl heute auf der Titelseite und dann auf einmal kommt dann ein Thema, womit man überhaupt nicht gerechnet hat.
Das kann aber auch dazu führen, dass man sich nicht mehr wohlfühlt.
Ja, aber das reizt mich, wenn ich dann positiv überrascht werde, wenn es nicht so erwartbar ist. Das ist immer, das finde ich auf jeden Fall sehr toll. Und ich glaube, das ist auch so ein großer Konflikt für Zeitungsmacher, die sich damit beschäftigen. Und wir werden heute sehr viel über lokalen Journalismus sprechen, über lokalen Online-Journalismus. Und da haben wir uns gedacht, so erstmal setzen wir gleich zu Beginn von unserer kleinen Medienmagazin-Ausgabe in diesem kuscheligen Medienmagazin bei unserem Kuschelsender D-Radio Wissen, dass wir dann erst auch uns noch einmal mit dem Thema Zeitung, Gestaltung und Themensetzung beschäftigen. Denn ich war heute nämlich beim Forum Lokaljournalismus hier in Köln. Das ist so eine Veranstaltung, wo so ganz viele Lokaljournalismus-CVDs und Chefredakteure kommen und sich dann über Zeitungstrends ja auch dann auseinandersetzen. Und da war dann auch der Norbert Küpper da. Der ist Zeitungsdesigner. Der hat schon weit über 100 Zeitungen mit angepackt und überarbeitet, verfeinert und so. Und er guckt sich auch in Europa immer ständig um, was es denn da so für Trends gibt. Und es war sehr interessant, was er gesagt hat. Und da ging es auch so ein bisschen darum, auch so Mut, eigene Themen zu setzen und eigene Optiken zu entwickeln. Und dann klappt es auch mit dem Überraschen. Fand ich ziemlich spannend.
Diesen spannenden Satz hat Norbert Küpper gesagt und den hat Daniel sich heute auf dem Forum Lokaljournalismus in Köln geschnappt und sich mit ihm über die Trends im Zeitungsdesign unterhalten.
Wenn ich jetzt Radio höre, dann höre ich das eigentlich nicht so, wie ein normaler Radiohörer Radio hört. Ich achte da so auf viele Details und bin da immer sehr kritisch und kann eigentlich gar nicht ganz entspannt mal nebenbei Radio hören. Wie ist denn das, wenn Sie in die Zeitung schauen oder sich ein E-Paper angucken? Worauf achten Sie da?
Erstmal achte ich auf die Gestaltung, dann gerade ich aber doch relativ rasch ins Lesen. Und mir ist bei einigen Zeitungen aufgefallen, dass ich immer irgendwelche Verbrechen lese, sodass ich also auch über Verbrechen in Stuttgart ziemlich gut Bescheid weiß und weiß, dass die bestimmte Tricks von Trickdieben so nach Norddeutschland rüberkommen. Kenne ich da also schon so ein bisschen aus.
Also das Lesen bildet. Und das soll natürlich auch ordentlich bebildert und gestaltet werden. Da achten Sie sehr drauf. Was sind denn so aktuelle Trends, die Sie derzeit auch, sagen wir mal, in der deutschen Zeitungslandschaft ausmachen?
Ja, es gibt wieder einen Trend zur Seriosität und zu längeren Berichten. Und dazu, dass man Lokales etwas mehr betont und mehr nach vorne stellt, weil es oft exklusive Themen sind, die man dann in der gedruckten Zeitung auch präsentieren kann.
Was ich auch noch interessant finde, ist, dass man ja teilweise auch die, Sie haben gerade ein Beispiel hier gezeigt auf dem Forum Lokaljournalismus, von einer langen Textwüste, also Bleiwüste, glaube ich, bezeichnet man das. Ne? Wenn man sich ein bisschen Gedanken macht und einige optische Stilelemente nutzt, dass man das dann wunderbar auflockern kann. Wie funktioniert sowas? Welche Gestaltungsmöglichkeiten gibt es da?
Man nennt das alternative Storyform. Das heißt, wir sind es bisher gewohnt, einen Artikel zu schreiben. Von vorne bis hinten wird es so ein geschlossener Text. Und der Trick besteht, den aufzulösen wieder in einzelne Elemente. Bei dem Beispiel, das ich gezeigt habe, wurden einfach die Meinung von verschiedenen Parteien abgefragt zum Thema Cannabis. Und der Autor hat das einfach untereinander gestellt und ich habe es einfach in 7 Kolumnen aufgelöst. Und man konnte dann sehen, welche Partei was dazu meint. Also viel übersichtlicher. Das heißt, die neuere alternative Storyform zeigt also eher die Struktur eines Artikels und nicht mehr nur die geschlossene Textform, die wir bisher gewohnt sind.
Und das lockert natürlich das auch auf und dann überrascht ja, glaube ich, auch die Zeitung viel stärker, wenn man aufblättert und merkt so, oh, hier haben sich die Redakteure, die Journalisten, die Gestalter, die Grafiker wirklich so Gedanken gemacht. Aber da muss ich sagen, im Alltag ist das oft ganz schön hart, oder?
Ja, man muss bei vielen Sachen einen Plan vorab haben und sich überlegen, was machen wir denn diese Woche mal an besonderen Themen? Und da muss man dann auch zum Teil etwas Vorlauf haben, um das organisieren zu können. Wenn man das nicht macht, macht man zwar eine aktuelle Zeitung, aber die sieht dann relativ alltäglich aus. Und da ist die Gefahr, dass auch sowas im Online-Bereich zum Beispiel mit gleichen Inhalten läuft. Also hat die Zeitung gedruckt schon noch einen Vorteil, dass sie übersichtlicher ist und Themen also großzügiger auch präsentieren kann, sodass man die Zusammenhänge als Leser auch sofort begreift, was im Online-Bereich ja schwierig ist.
Im Online-Bereich gibt es ja so diesen Trend zu den Bullet Points, die vorangestellt werden. Also, dass man erstmal einen Artikel hat und darüber dann so 1, 2, 3 Stichworte, die den Artikel so zusammenfassen. Wäre das auch für die Zeitung denkbar?
Ja, das gibt es auch bei Tageszeitungen. Da kann man sogar die gleichen Texte verwenden. Man muss danach nur aufpassen, dass man es nicht nochmal in Langtextform bringt, sondern muss dann eben sehen, dass man die Bullet Points nicht nochmal wiederholt, die man da schon präsentiert hat. Das ist Online und Print das Gleiche eigentlich. Im Print haben wir noch mehr Vorteile, weil es ja im Online-Bereich einen starken Trend zum Mobile Phone gibt. Und da ist eigentlich eher so ein Text einspaltig, der runterläuft, eventuell mit Zwischenzeilen. Und da haben wir im Print eben noch die Chance, durch komplette Seiten oder Doppelseiten größere Klarheit zu schaffen durch die Anordnung von Textblöcken und Infografiken und Bildern.
Sie schauen sich auch sehr stark an, womit eine Zeitung aufmacht. Ist das jetzt so, dass das beherrschende Thema des Nachrichtenzyklus ist oder ist das ein eigenes Thema, was da gesetzt wird? Wo sagen Sie, wann kann die Zeitung ihre Stärke ausspielen? Was begeistert Sie?
Ja, wir haben zum einen immer den Online-Bereich, wo ich auch tagsüber sehr oft reinschaue, gibt es denn irgendwas Neues, weil ich irgendwie neugierig bin. Ich schaue, gibt es eine neue E-Mail, gibt es bei Facebook was Neues, gibt es bei Twitter was Neues, gibt es irgendwo auf einer News-Website was Neues. Und wenn ich das gleich am nächsten Morgen nochmal gedruckt vorfinde, dann ist quasi die News verbrannt, meine Neugier ist weg und dann brauche ich die gedruckte Zeitung nicht mehr. Das heißt, die gedruckte Zeitung braucht auch nach wie vor Nachrichten, die noch nicht in anderen Medien verbrannt sind. Das ist zum einen, dass man Themen, die tagsüber gelaufen sind, am nächsten Morgen nochmal vertieft liest. Das kann Politik sein oder Wirtschaft, also etwas vertiefende Berichterstattung oder dass ich einfach neue Themen finde. Das kann im Lokalen sein oder auch in anderen Bereichen. Da ist mir zum Beispiel die Rheinische Post aufgefallen, dass die mich jeden Morgen überrascht auf der Titelseite und auf Seite 3 oft oder auch im Lokalen, dass da auf einmal Themen sind, mit denen ich nicht gerechnet habe und die vor allen Dingen nicht durch andere Medien schon verbrannt sind. Das ist schon eine gute Leistung, die da so eine Zeitung bringt. Aber das machen auch viele andere in der Richtung. Also der Überraschungseffekt, dass die Neugier noch da sein muss, das ist ein ganz wichtiges Element auch der gedruckten Zeitung.
Wir wollen auch noch mal kurz über den Tellerrand schauen. Sie gucken sich ja auch die europäische Szene an. Und da haben Sie gerade so ein bisschen süffisant gesagt, nördlich von Flensburg, da finden die richtig guten Zeitungen statt. Und da war natürlich der Saal hier von deutschen Zeitungsmachern gleich so ein bisschen erbost natürlich in aller Sympathie. Warum können die Skandinavier besser Zeitungen gestalten?
Scheinbar ist es bei uns so, dass man, ich frage auch Leute, die Journalist werden wollen, warum wollen sie Journalist werden? Dann sagen die, ich schreibe ja so gerne. Und da ist natürlich dann schon die Falle aufgebaut. dass die also alles vom Schreiben denken, dass die also etwas aufschreiben und die Skandinavier nehmen ein Fotoapparat und oder die haben einen Infografiker. Das heißt, die sind nicht nur auf Text orientiert in Skandinavien, sondern auch an Bild und Infografik, an allem Visuellen. Und das spielt eine gleichberechtigte Rolle, während bei uns in Deutschland eher der Text noch im Vordergrund steht.
Das heißt, da muss man auch so als Journalist vielleicht auch sich antrainieren, die Geschichten anders zu denken, nicht nur einfach den Text zu denken, sondern auch gleich die Umsetzung mit im Kopf zu haben.
Man sollte nicht nur denken, das schreibe ich jetzt auf, sondern darüber will ich berichten, dazu brauche ich dieses und jenes Foto, dazu brauche ich die und die Infografik, dazu brauche ich dann noch diesen Text. Und das kann auch sein, dass ich eine gewisse Vorbereitungszeit von 1 oder 2 Tagen brauche. Das heißt, wenn ich nur am direkten Jetzt-Journalismus bin, also am unglaublich schnell berichten will, dann bin ich eher am Text orientiert. Und wenn ich etwas überlege und mehr Service orientiert bin, eine Überraschung bringen will, dann würde ich mehr visuell denken und stärker größeren Aufwand gestalterisch treiben. Das machen die in Skandinavien sehr gerne.
Was mit Medien? Das hyperlokale Medienmagazin.
Ha, die große Meldung, die mich total überrascht hat. Es gibt in den USA einen Tech-Blog oder es ist eigentlich eher ein Tech-Online-Magazin, was ich total gerne lese. Es ist, heißt Recode. Unter anderem ist da Kara Swisher mit am Start und Walt Mossberg. Und die sind gekauft worden, ausgerechnet von der Firma hinter The Verge. Auch eine großartige Seite, die sich mit Technologie und mit digitalem Lifestyle beschäftigt. Und die haben sich zusammengeschlossen und da haben dann auch andere Journalisten sich diesen Deal mal angeschaut und da fand ich sehr interessant, was Matthew Ingram auf Fortune geschrieben hat. Er hat gesagt, Zitat, es ist eine Ironie, das Internet und das Social Web sollten es ja jedem ermöglichen, eine eigenständige Medieneinheit zu werden, aber niemand hat uns dabei erklärt, wie man davon leben kann. Und da hat er so ein bisschen analysiert, wie es eigentlich schwierig ist, für kleine Medieneinheiten langfristig am Markt zu sein und zu bestehen. Und das, was wir gerade in den USA vielleicht in dieser Tech-Szene erleben, die erleben wir auch gerade in Deutschland, nur im anderen Bereich.
Da wird nämlich genau genommen die gleiche Frage diskutiert. Wie kann man eigentlich davon leben? Und zwar in einer ja doch intensiv geführten Debatte um unabhängige lokale Online-Angebote. Konkret geht es um die Prenzlauer Berg-Nachrichten. Wenn sich nämlich bis Freitag nicht 750 Unterstützer für dieses hyperlokale Magazin finden, dann will dieses ja eigentlich Vorzeigeprojekt des hyperlokalen Journalismus offline gehen. Und noch ist das Ziel nicht erreicht. Guck gerade mal sozusagen auf den aktuellen Stand. Mhm. Ist bei 86%. 664 Mitglieder haben sie. Das heißt, es fehlen noch 104.
Der Radio-Wissen-Netzautor Andreas Noll, der hat es in dieser Woche sich schon mal angeschaut, das Thema. Und seine Einschätzung ist eher positiv. Er sagt, solche, in Anführungszeichen, Erpressungen im Netz können ganz gut funktionieren. Aber was bewegt die Redaktion von Prenzlauer Berg-Nachrichten zu diesem drastischen Schritt? Das weiß Juliane Wiedemeyer. Sie ist freie Journalistin und Mitbegründerin der Webseite und jetzt live bei die Radio-Wissen. Guten Abend, Juliane.
Hallo.
Ja, mit dem Blick auf den Stand der Crowdfunding-Aktion, wie geht's dir gerade?
Nervös natürlich. Ich bin sehr gespannt, wie es aussieht, aber eigentlich ganz guter Dinge. Ich glaube sicher, dass wir das schaffen.
Einige haben ja vielleicht so vermutet, ihr sagt, wir wollen dann die Seite sogar wirklich dicht machen, abschalten, dass es eher nur so ein Bluff ist.
Nee, also was heißt abschalten? Also die Seite würde online bleiben, aber wir würden tatsächlich die Produktion einstellen und zwar mit morgen Abend. Das heißt, der letzte aktuelle Text würde bei uns morgen erscheinen und dann wäre Montag, wo es normalerweise für uns weitergehen würde, wäre Schluss.
Wie seid ihr eigentlich genau auf die Grenze 750 gekommen? Ist das so das absolute Minimum?
Genau das ist es. Also wir haben das ausgerechnet und wenn man abzieht, was erstmal Steuern und Gebühren und so angeht, aber auch die Technik, was die Technik kostet, dann bleiben uns ungefähr 3.000 Euro brutto für die Redaktion und das ist das absolute Minimum, was wir brauchen. Längerfristig brauchen wir eigentlich das Doppelte an Mitgliedern, um irgendwie einen okayen, quemen Lokaljournalismus machen zu können. Und auch das ist natürlich immer noch ein Budget, wo kein Spiegelredakteur für aufstehen würde. Das muss man natürlich auch immer denken.
Das Projekt ist jetzt ja im 5. Jahr. Warum jetzt auf einmal dieser radikale Strategieschwenk? Was hat sich geändert?
Das ist eigentlich mehr so ein schleichender Prozess gewesen. Wir haben immer diverseste Dinge ausprobiert, was die Refinanzierung angeht. Also ich glaube, journalistisch, was auch so den modernen Umgang mit Lokaljournalismus angeht, da waren wir immer, glaube ich, ganz gut oder ganz okay für das, dass wir halt auch ein ganz kleines Team sind. Die Finanzierung damit hadern ja eigentlich alle im Internet. Wie verdiene ich damit Geld? Und wir haben diverse Dinge ausprobiert. Wir haben Anzeigen gehabt, wir haben Sponsoring gehabt, wir haben versucht, uns mit Printausgaben zu refinanzieren. Wir haben Solidaritätsabos angeboten, einfach Leute gebeten, Mensch, gibt uns doch ein bisschen Geld einfach, um uns zu unterstützen, ohne eben eine Paywall zu haben. Und das hat alles in allem letztendlich nicht so richtig ausgereicht. Beziehungsweise das Hauptproblem sind die Anzeigenkunden. Die sind halt nicht so richtig gewöhnt an Online-Anzeigengeschäft. Die möchten da ganz wenig Geld zahlen. Das ist meistens nur auf Reichweite ausgerichtet. Und wir haben einfach im Lokalen nicht so eine Reichweite wie jetzt zum Beispiel Spiegel Online. Das refinanziert sich nicht. Hinzu kommt das Problem, dass einfach viele Anzeigenkunden gerne in den redaktionellen Teil möchten. Also das ist einfach selbstverständlich, dass sie davon ausgehen, wir schalten gerne bei euch eine Werbung, aber dann müsst ihr schön über uns berichten oder ihr müsst immer unseren Experten anfragen oder solche Sachen. Und wir wollen solche Deals nicht. Wir sind das nie eingegangen, dadurch sind uns Anzeigenkunden verloren gegangen und jetzt haben wir einfach gedacht, okay, wir probieren es jetzt mal. Das Tor zur Leserfinanzierung steht, glaube ich, gerade, ja, vielleicht nicht sperrangewalt offen, aber es ist irgendwie da. Die Krautreporter haben das vor einem Jahr geschafft, die Süddeutsche Zeitung probiert das gerade auch und dann haben wir gedacht, wir versuchen das mal, wir möchten uns von diesen Werbekunden unabhängig machen und wir sind eine Zeitung aus dem Kiez und für den Kiez und haben eigentlich immer ein sehr gutes Verhältnis gehabt zu unseren Lesern und die Idee war, wir fragen einfach die, vielleicht können die uns ja refinanzieren und uns damit also eine Finanzierung mit Zukunft geben und auch einfach eine Sicherheit, weil man hat dann einfach 750 oder im Zweifel dann irgendwann auch mehr Geldgeber und nicht irgendwie zwei Sponsoren und wenn die keine Lust mehr haben, dann muss man die Zeitung einstellen.
Jetzt sind wir ja optimistisch und drücken euch die Daumen und deswegen gehen wir davon aus, es klappt, ihr werdet 750 Mitglieder finden. Aber was wird ab dann anders sein? Was habt ihr auch gelernt, was ihr sozusagen jetzt mitnehmt in die Nachwelt dieser Crowdfunding-Kampagne?
Das ist eine gute Frage. Also inhaltlich, glaube ich, wollen wir eigentlich, wir haben ja ein Angebot gemacht in den letzten Jahren und das soll eigentlich inhaltlich hauptsächlich so weiterlaufen. Es gibt natürlich, wie das jetzt viele machen, auch wir haben dann ja wirklich Mitglieder und die ist schon die Überlegung, die eigentlich auch ein bisschen intensiver einzuspannen, wenn sie denn überhaupt den Bedarf danach haben oder den Wunsch danach, das werden wir ja sehen, sich zu Lesertreffs zu treffen oder sie einfach auch intensiver irgendwie in die Berichterstattung mit einzubeziehen, da müssen wir einfach mal schauen, wie das genau läuft. Also rein technisch wird sich ändern, dass wir eine Paywall haben werden, die vor allen Texten steht, die 3 Wochen alt sind. Und alles dahinter, also quasi unser komplettes Archiv, bleibt frei zugänglich. Und jeder, der Mitglied ist, der kann das über Social Media die Artikel auch teilen. Und vor allem generiert so einen speziellen Link. Und wenn ich den teile, dann umgehe ich damit die Paywall. Das heißt, wenn mir was gefällt, dann kann ich das immer noch meinen Freunden teilen. Und auch wenn die nicht Mitglied sind, können die sehen, was ich da teile oder was ich spannend finde. Genau, aber jetzt, ich muss tatsächlich ganz ehrlich sagen, unser Denken geht jetzt bis Freitag, beziehungsweise bis morgen. Und wenn es dann wirklich geklappt hat, ich glaube, dann machen wir erstmal Tagesgeschäft weiter und dann überlegen wir mal, ob sich darüber hinaus noch irgendwas ändern sollte.
Wie haben denn die Leser auf eure Kampagne reagiert? Denn was so die Mediendienste vielleicht berichtet haben, wie vielleicht andere Journalisten darauf reagiert haben, das war alles sehr erwartbar. Waren die Reaktionen der Leser auch erwartbar oder war da vielleicht auch die ein oder andere Überraschung dabei? Wie war der Ton? Wie ist das bei euch angekommen, das Feedback?
Sehr unterschiedlich. Also ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass wir eigentlich immer ein sehr gutes Verhältnis zu unseren Lesern hatten und sowas habe ich auch erlebt. Also Leute, die gesagt haben, ja Mensch, wir haben uns immer gefragt, wie ihr euch finanziert. Natürlich sind wir dabei, können wir euch unterstützen, können wir irgendwie, habt ihr Flyer, können wir irgendwas verteilen? Das gab es und es war ganz toll. Also es war auch ein ganz tolles Erlebnis, das irgendwie so mitzubekommen, dass die Leser sich doch wirklich für ihre Zeitung einsetzen. Wir haben aber auch das Gegenteil erlebt und wer jetzt mal auf unsere Facebook-Seite zum Beispiel guckt und mal durch die Kommentare scrollt, also manchmal bin ich wirklich erschrocken. Also was für eine Wut und was für einen Hass einem da auch entgegenschlagen kann. So ein Tenor, Mensch, ihr wollt euch nur die Taschen voll machen, sucht euch endlich mal einen echten Job. Ihr habt schon immer eine Scheißarbeit gemacht und jetzt wollt ihr auch noch Geld dafür. Was seid denn ihr eigentlich für Deppen? Damit hatte ich nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Und das hat mich so ein bisschen schockiert, dass es auch Leute gibt, die irgendwie sowas denken, weil letztendlich sind wir ein total kleines Low-Budget-Projekt und würden gerne ein kleines bisschen Geld mit der Arbeit, die wir machen, verdienen. Und ich würde ja auch niemanden, weiß ich nicht, der mir einen Kaffee serviert und dann sagt, ja, ich hätte jetzt gern 2,50 Euro, den würde ich ja auch nicht anbrüllen, er sei ein Volldepp und er soll abhauen, ich würde dir überhaupt nichts bezahlen. Also das war eine interessante Erfahrung, sagen wir mal so.
ganz herzlichen Dank an Juliane, dass du uns hier so wunderbar die Eindrücke geschildert hast. Und ich kann euch nur empfehlen, geht auch auf ihr persönliches Blog, auf juliane-wiedermeier.de. Und dort hat sie auch nochmal ganz ausführliche Punkte aufgeschrieben, wie sie so die Zeit mit den Prenzlauer Berg-Nachrichten erlebt hat und so einen kleinen Inside-Backstage-Bericht. Das vertieft es auch nochmal, die Eindrücke, die sie uns gerade geschildert hat. Juliane, herzlichen Dank und wir drücken die Daumen, dass ihr noch die 750 voll bekommt bei den Prenzlauer Berg-Nachrichten.
Ja, vielen Dank. Ich hoffe auch sehr, dass wir das schaffen.
Was mit Medien? Das weiterhin hyperlokale Medienmagazin. Also wir haben schon gelernt, nicht nur bei den Prenzlauer Berg-Nachrichten ist es schwierig, was die Finanzierung angeht. Die große Frage ist, wer soll das bezahlen?
Das ist natürlich eine Frage, die man sich stellen muss und auch eine Frage, die man beantworten kann. Den Eindruck habe ich zumindest immer dann, wenn man ja diesen berühmten Blick über den Tellerrand wagt. Natürlich in die USA, denn die gelten ja in vielen Dingen als Vorreiter, unter anderem aber eben auch bei hyperlokalen Webprojekten. Da gibt es seit einigen Jahren schon einige Projekte, die ganz schön erfolgreich laufen.
Ja, da haben wir schon mal drüber mit der US-Westküsten-Journalistin Ulrike Langer gesprochen und sie hat uns da schon Einblicke in aktuelle Trends und auch Probleme gegeben. Aber wie sieht es denn aktuell aus? Denn mittlerweile ist schon einiges an Zeit vergangen und da wollen wir uns eine aktuelle Einschätzung holen und sagen, hallo nach Seattle, hallo Ulrike Langer.
Hallo nach Köln, hallo Daniel, hallo Herr Pähler.
Hallo Ulrike.
Ja, ich finde es auch sehr interessant, immer mal wieder einen Blick auf diese Szene zu werfen, die ich kontinuierlich verfolge. Interessant finde ich auch, dass jetzt in Deutschland gefragt wird, ist der Hype vorbei? Also diese Frage, die wurde hier schon vor 5 Jahren gestellt, kann man eigentlich so nicht beantworten. Viele Projekte sind in der Tat gescheitert, sowohl große als auch kleine. Eines der größten, was spektakulär vor die Wand gefahren wurde, war Patch von AOL. Die wollten ein Netzwerk von 1000 hyperlokalen Nachbarschaftsportalen mit nationaler Werbung finanzieren. Das hat überhaupt nicht geklappt. Jetzt gibt es ein neues Projekt, da wird viel Wirbel drum gemacht. Das ist unabhängig, es ist Risikokapital finanziert. Das nennt sich Nextdoor. Das ist eigentlich nur ein Netzwerk von Pinwänden, also ausschließlich nutzergenerierte Inhalte von Suche Babysitter bis Wer will meinen Rasenmäher haben. Da gibt es gar keine redaktionelle Inhalte und auch noch kein Geschäftsmodell. Das wird dann irgendwann kommen müssen. Interessant finde ich, dass Nextdoor funktioniert da sehr gut, wo es hyperlokal eigentlich überhaupt kein Angebot gibt, also wo die wirklich in eine Lücke stoßen. Hier in West Seattle, wo ich lebe, wo eigentlich das Vorzeigebeispiel eines funktionierenden, unabhängigen, hyperlokalen Portals ist, das West Seattle Blog, da funktioniert Nextdoor überhaupt nicht. Also ich schaue mir das immer mal wieder an und das ist so armselig, was die machen. Wohingegen das West Seattle Blog eigentlich, wenn man sich das anschaut, westseattleblog.com, die machen alles falsch. Es ist ein WordPress-Design, was sieht aus, als ob es seit 10 Jahren nicht mehr erneuert wurde. Ist, glaube ich, auch so. Es gibt eine rudimentäre Mobilansicht. Das ist nur so ein Plugin. Ich glaube, das hatte ich vor 5 Jahren mal. Das sieht auch furchtbar aus. Die Werbung sieht furchtbar aus. Das sind nur kleine, übereinander gestapelte Pixelwürfelchen. Und es funktioniert super.
Aber warum?
Das West Seattle Blog ernährt eine Familie und zwar auf nicht schlechtem Niveau, also nicht Selbstausbeutung, und eine Handvoll freier Mitarbeiter, die allerdings nicht vollzeitfrei mitarbeiten, sondern nur bei Bedarf.
Aber die interessante Frage ist dann ja auch, wir haben ja schon gerade gehört, wahrscheinlich funktioniert das ja durch Werbeanzeigen.
Ausschließlich.
Das Projekt, was wir gerade Prenzlauer Berg-Nachrichten, was uns Juliane gerade geschildert hat, war ja so, dass die Kunden versuchen, ach komm, hier, dann mach doch auch noch einen schönen Artikel über uns und versuchen halt auch redaktionell Einfluss zu nehmen. Siehst du das als Problem beim West Seattle Blog? Kann man das beobachten oder stemmen die sich erfolgreich dagegen?
Das ist sehr transparent. Also jeder neue Werbekunde, die zahlen Festpreise für die Anzeigen. Und zwar mittlerweile auch deutlich vierstellig. Und dafür kriegen sie ein Jahr lang, dürfen sie sich da einreihen in diese rechts gestapelten kleinen Werbewürfel. Und sie kriegen zur Einführung einen Text, wo dieser Werbekunde vorgestellt wird. Und das ist es. Und danach können die, also redaktionellen Einfluss nehmen sie gar nicht. Sie können diesen einen Artikel, da können sie sagen, das und das und das hätten wir gerne vorgestellt. Das ist ein PR-Artikel. Das steht da auch deutlich drüber. Begrüßen unseren neuen Sponsor und das ist, was er zu bieten hat. Ansonsten wird jedes Mal, wenn ein Geschäft erwähnt wird, und das geschieht nicht zu werblichen Zwecken, sondern natürlich ist in West Seattle mit seinen 80.000 Einwohnern, da geht es andauernd darum, dieses Restaurant macht dicht oder das hier zieht um.
Das will man ja auch wissen.
Das will man auch wissen. Das sind Nachrichten. Das hat Nachrichtenwert. Dann steht da allerdings in Klammern immer dahinter, WSB-Sponsor, wenn das einer ist. Das heißt, also da gibt es so praktisch eine in Klammern eine Erwähnung, aber wer nicht? Und die nehmen keinen Einfluss darauf. Also wenn ein Restaurant schließt oder wenn das Gesundheitsamt kommt und schließt die, dann wird das berichtet. Also da habe ich noch nie festgestellt, dass da irgendwelche Gefallen getan werden. Was allerdings vielleicht ein großer Unterschied ist zu den Prenzlauer Berg-Nachrichten, das weiß ich nicht, das ist jetzt nur eine Vermutung. Tracy Record, die das Blog hier betreibt, die macht hat eine ganz strikte Regel. Es darf ausschließlich dürfen Werbekunden aus West Seattle werben. Das heißt, es gibt Konkurrenzschutz. Und das wissen die Businesses hier sehr zu schätzen. Wenn also zum Beispiel ein Umzugsunternehmen oder ein Hausmeisterservice wirbt, dann muss der aus West Seattle sein. Sonst wird die Werbung nicht akzeptiert. Aber wir sollten nicht nur über das West Seattle Blog reden. Es gibt nämlich noch viele andere interessante Sachen.
Zum Beispiel welche, wo du auch sagst, da erlebst du vielleicht auch gerade in jüngerer Vergangenheit neue Entwicklungen, die echt spannend sind, die wir uns anschauen sollten, von denen wir vielleicht auch was lernen können?
Ja, also ich sehe drei Trends. Das ist erstens mal hyperlokal. Reicht nicht, wenn das immer noch ein Sammelsurium ist. Das funktioniert in West Seattle, weil es hier eine geografisch abgeschlossene, eingeschworene Gemeinschaft ist und es kommen noch ein paar andere Faktoren auch dazu. Normalerweise funktioniert das nicht. Diese Leute verbindet einfach nichts. Aber wenn es um ein bestimmtes Thema geht, dann funktioniert das wiederum sehr gut. Nur die meisten dieser Projekte haben dann kein Geschäftsmodell dahinter, was diese noch kleinere Zielgruppe finanzieren würde. Also ich sehe hier weiterhin in Seattle, das ist hier wirklich ein Labor von hyperlokalen Experimenten. Hier gibt es seit einem halben Jahr eine Seite, die nennt sich Seattle in Progress. Da geht es ausschließlich um den Stand von Bauprojekten. Und der Betreiber zapft also öffentliche Daten an und ersetzt praktisch die moderne Form von diesen Baustellenschildern, die man so sieht, wo eigentlich alle mögliche Kauderwelsch in Behördendeutsch draufsteht, aber nichts, was die Nutzer interessiert. Und er macht das kartenbasiert im Netz auf eine sehr schöne Art, wo man also dann da draufklickt und sieht, oh, das entsteht da und so soll dieses Projekt mal aussehen. Und das ist der Stand und das ist der Termin, wo ich Einspruch erheben kann. Und hier gibt es eine Bürgerversammlung und diese Buslinie soll dahin führen. Also all diese Aspekte. Und er finanziert das dadurch, dass, also diese Basisversion ist für jeden ansehbar. Und wenn ihr tiefer einsteigt in die Datensätze und richtige Dossiers zusammenstellt, auch auftragsweise, dann verkauft er das an Architekten oder an kommerzielle Interessengruppierungen. Das, denke ich, kann einer der Wege sein.
Mich würde noch interessieren, wieso vielleicht auch die Wechselwirkung von hyperlokalen Projekten mit klassischen, mit Legacy-Media oder mit alten Medien sind. Kann man da schon neue Erkenntnisse gewinnen in den USA? Also, dass zum Beispiel dann auch an Orten, wo so hyperlokale Projekte erfolgreich sind, dann sich auf einmal traditionelle Medien, sofern sie noch vorhanden sind, dann auch sich mehr Mühe geben oder dass da Kooperationen gestartet werden oder eine bewusste Abgrenzung stattfindet oder dass vielleicht dann auch sogar Gebiete aufgegeben werden. Beobachtest du solche Wechselwirkungen?
Also es gab mal eine Zeit, da gab es sehr viele dieser Kooperationen. Es lag allerdings daran, dass es gefördert wurde. Es gab $50,000 für jede Zeitung, die bei diesem Experiment mitmachen wollte, mit seinen hyperlokalen Wettbewerbern zu kooperieren. Danach schlief das größtenteils wieder ein. Also bei den Legacy Media, also bei den Lokalzeitungen, sehe ich sehr wenig. Wenn, dann geht das eher so in Richtung Mitgliedschaftsmodell, also zahlt und dann bekommt bekommt ihr tiefergehende lokale Informationen und vor allem werdet ihr auch zu Treffen eingeladen, wo wir also praktisch die lokale Community zusammenbringen und geht dann um ein Thema. Also das gibt es vereinzelt und dann gibt es aber auch ganz neue Modelle, ganz neue Ideen und durchaus auch interessante. Eine Seite zum Beispiel nennt sich Ratter. Die ist gestartet von dem ehemaligen Gawker-Mitarbeiter AJ Dolario. Der hatte die Idee, dass es immer mal wieder lokale Geschichten gibt, die dann plötzlich nationale Relevanz haben, einfach weil sie so beispielhaft sind oder so skurril sind. Und er wollte die also gezielt suchen und zugänglich machen und damit Geld verdienen. Auch jetzt haben die gerade ihre gesamte Redaktion entlassen. Also auch das wiederum scheint nicht zu funktionieren. Aber ich finde den Ansatz natürlich, alles Mögliche zu probieren, interessant. Dann gibt es aber auch die Wettbewerber von ganz anderer Seite. Snapchat zum Beispiel, die Messaging-App, die experimentiert zurzeit mit einer lokalen Version von ihren Our Stories-Dienst, also wo man nicht privat sich Messages schickt, sondern wo öffentlich was angezeigt wird von Medien. Da gibt es so eine Funktion, dass man sich nur Geschichten im Umkreis anzeigen lässt. Und dann gibt es eine Seite, einen Dienst, der nennt sich YikYak. Das nutzen hier College-Studenten ganz viel. Also ich lasse mir nur Messages aus meinem Campus, auf meinem eigenen Campus anzeigen.
Ulrike, du hast uns jetzt gerade schon sozusagen aufgezeigt, wie facettenreich der hyperlokale Journalismus in den USA sein kann. Zusammengefasst, was würdest du sagen, kann Deutschland von den USA in diesem Themenbereich noch lernen?
Eins muss ich noch sagen, der größte hyperlokale Service ist Google Maps. Ich glaube, dass Google Maps diesen Markt überrollen wird. Wenn ich mir Google Maps anschaue, dann finde ich dort immer mehr Informationen, die mich hyperlokal interessieren, direkt in der Karte. Und Deutschland kann lernen, arbeitet mit den Tech-Unternehmen zusammen. Hyperlokal ist kontextuell, ist kartenbasiert, ist thematisch orientiert, wird immer mehr automatisiert. Was ist für mich jetzt gerade an diesem Ort in meinem persönlichen Kontext wichtig? Da glaube ich, geht's hin. Und das technische Verständnis und die Ressourcen, die haben Zeitungsunternehmen, Lokalzeitungen, Lokalmedien einfach nicht. Also arbeitet da mit den Tech-Anbietern zusammen.
Sagt Ulrike Langer, wir haben mit der freien Journalistin, die in Seattle lebt, ein kleines Update besprochen, was denn hyperlokalen Online-Journalismus in den USA angeht und was Deutschland davon lernen kann. Und ihr könnt ihr auch folgen, twitter.com/Ulrike Langer. Danke dir, Ulrike.
Danke euch. Tschüss.
Was mit Medien? Das impulsgebende Medienmagazin. Wir haben schon verschiedene Facetten rund um hyperlokalen Journalismus uns angeschaut. Und einen Beitrag zur Debatte hat am Wochenende auch die Taz geliefert. Und zwar hat sie gesagt, oh, dieser Hype um den hyperlokalen Journalismus, der ist eigentlich vorbei. Kostenloser Journalismus hat seinen Preis, heißt es da in der Überschrift. Aber niemand soll dafür bezahlen, wenn er nicht kann. Und das ist eigentlich sehr interessant, wird aber von den Protagonisten der Szene nicht wirklich geteilt.
Einer dieser Protagonisten ist Hardy Brotmann. Er ist Betreiber des Rhein-Neckar-Blogs und sagt, hyperlokaler Online-Journalismus, den abzuschreiben, das ist in keinem Fall richtig, denn nachbarschaftlicher Journalismus, der hat die beste Zukunft. Stellt sich natürlich die Frage, wenn es nicht nur eine Zukunft, sondern eine beste Zukunft, wie kann die eigentlich finanziert werden und wie kann diese Zukunft aussehen? Das erklärt uns Hardy Brotmann jetzt live bei Was mit Medien. Guten Abend.
Guten Abend, Daniel Fiene.
Ja, wie ist denn das mit dem ganzen Komplex? Das sollten wir mal vertiefen. Aber Herr Perler, du hast da nochmal ein Zitat rausgesucht, ne?
Ja, ich habe nochmal nachgelesen.
Der ist auch da. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend. Guten Abend. Ich habe nochmal nachgelesen, da hieß es in der Replik auf den Taz-Artikel, noch 4 Tage Zeit, also in Bezug auf die Prenzlauer Bergnachrichten, aktuell 410 Zusagen, das wird nicht klappen. Kann diese Meinung heute noch Bestand haben oder wird es doch anders ausgehen?
Nee, die Meinung besteht immer noch, weil ich glaube, es wird nicht klappen. Ich habe mit großer Verwunderung festgestellt, dass die Prenzlauer Bergnachrichten am Dienstag so etwa bei 400 waren. Da waren schon 4-25 Tage dieser Finanzierungsphase herum, also über 3 Wochen. Und sie hatten gerade mal so die Hälfte erreicht, 52% waren das. Und dann habe ich gesagt, wie sollen die jetzt in 4-5 Tagen dann die anderen 48% noch bekommen? Und oh Wunder, ich glaube, das war dann am Mittwoch, sprang innerhalb von 5 Stunden die Zahl um über 100 weitere Abonnenten hoch. Jetzt frage ich mich, wie das geht. Das mache ich immer als Journalist kritisch, weil das war so nicht das, was man vorher beobachten konnte. Es kann natürlich sein, dass die Taz hatte ja berichtet, ich hatte meinen Artikel geschrieben, der deutschlandweit sehr, sehr gut gelesen worden ist. Und vielleicht hat es die Leute dazu gebracht zu sagen, ach Mensch, ich gebe den 4,90 €, guck mir das mal an und will denen helfen. Mag so sein, es könnte auch andere Gründe, darüber spekuliere ich jetzt nicht, geben, wie wundersamerweise die Zahl nach oben gegangen ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte eigentlich das Gefühl, dass die Prenzlauer Bergnachrichten gar nicht die Finanzierung erreichen wollten, weil wenn sie 400-500 Abo zusagen, das wäre ein ordentliches Ergebnis gewesen, damit hätte man mit geschwellter Brust von Bord gehen können. Jetzt erreichen sie es aber wahrscheinlich doch und jetzt sind wir wieder bei meiner These, kann das klappen? Wie geht es denn weiter? Wenn sie die 750 erreichen, die sie sich als eigenes Ziel gesteckt haben, ich muss noch eine Klammer machen, meine kleine Kritik ist die, dieses Crowdfunding passiert bei ihnen selbst auf der Seite. Da gibt es kein Korrektiv, niemand, der sagt, wir checken die Zahlen. Ja? Das hört sich böse an, ich will aber nichts Böses unterstellen, ich stelle das einfach nur fest. Wenn sie die Zahl jetzt erreichen, was passiert dann? Dann haben sie, wir gehen mal aus, das sind irgendwie 800 Leute, die 5 € bezahlen, dann kommen 4.000 € rein. Und dann machen sie zu. Und dann haben sie 800 Leser. Und dann, wie soll das weitergehen? Wie soll sich da was entwickeln? Zum Vergleich, eine Redakteursstelle bei der Zeitung kostet bei jungen Redakteuren 3.200 € plus Abgaben. Also da ist man mit 4.500 € dabei für einen Redakteur, für einen jungen Redakteur.
Du hast dann ist ja natürlich so die Frage, wenn man das so ein bisschen weiterspinnen kann, woran liegt es? Hat die Taz recht, dass sie sagt, ach, grundsätzlich das Thema hyperlokaler Journalismus, das haben wir uns viel schöner vorgestellt, als es klappt? Oder lag es vielleicht an den Prenzlauer Berg-Nachrichten? Aber dann kommst du und sagst, nachbarschaftlicher Journalismus hat die beste Zukunft. Genau. Das musst du mir erklären.
Also ich mag das kurz nochmal, warum ich Replik genannt habe. Die Taz-Redakteurin hat ja mit mir auch lange gesprochen und ich habe ihr Sachen erklärt, die sie verarbeitet hat, aber ich glaube, dass das ein sehr komplexes Thema ist, da reicht es nicht, wenn man 2, 3 Stunden, 4 Stunden, vielleicht hat sie auch einen Tag da reingeht, da muss man viel mehr Zusammenhänge verstehen. Der Hype, der sogenannte, war in meinen Augen eher ein Hype unter Medienleuten, die gesagt haben, das könnte die Zukunft sein und so. Und das haben die, in der normalen Gesellschaft, glaube ich, hat es nie einen Hype gegeben. Die hat es gar nicht richtig wahrgenommen. Und wie das bei Hype so ist, kennt man von der Bild-Zeitung, man fährt mit ihr im Fahrstuhl rauf und auch wieder runter. Dann schreibt man den Hype hoch und irgendwann schreibt man ihn auch wieder runter. Und an dem Punkt sind wir jetzt. Tatsache ist, es gibt deutschlandweit tatsächlich, gab es einige Versuche, die sind, der ganz große Teil ist gescheitert, aber es gibt einen Bodensatz, der weiterhin da ist, der Leute beschäftigt, der kleine Unternehmen gegründet hat, wie ich im Rhein-Neckar-Blog, aber da ist auch die Tegernseer Stimme oder der Solinger Bote zu nennen. Und die haben ja irgendwas richtig gemacht. Und die sind eben mit nachbarschaftlich relevantem Journalismus, sprich, das interessiert die Leute, die Ansprache klappt, die Aufmerksamkeit ist da und die Werbung als noch Hauptfinanzierungsträger kann verkauft werden. Die Kollegen von den Prenzlauer Bergnachrichten, mit denen ich auch zusammenarbeite, meine Volontärin hat vergangenes Jahr da 2 Wochen redaktionell verbracht und so, die machen ein sehr schönes Angebot. Ich finde, es ist handwerklich alles sehr fein, aber was mir immer gefehlt hat, war journalistische Relevanz. Ich habe nie ein Aufregerthema gesehen. Ich habe nie gesehen, dass die mal so irgendein Thema wirklich aufgerissen hätten. Das war immer sehr sehr fein. Und damit das auf eine, damit ein Businessmodell zu entwickeln, das auch funktioniert, halte ich einfach für sehr, sehr schwierig. Und jetzt machen sie es über die Leser, aber sperren gleichzeitig ab. Wie sollen die denn neue Leser gewinnen? Klar, die Abonnenten, die können Artikel an Freunde und so weiter verschicken, aber wird das wirklich ausreichen, um in anständiger Menge und auch das ist kein kontrollierbares Marketing, das hängt davon ab, ob die Leser das machen oder nicht, tatsächlich auf relevante Zahlen zu kommen. Und 800 Leser am Tag sind keine relevante Zahl.
Und wenn man sich jetzt überlegt, okay, wie könnte es laufen, was glaubst du, was ist der richtige Weg für ein hyperlokales Angebot, sich zu finanzieren?
Also meine Erfahrung, ich habe ja vorher sowas auch nie gemacht. Ich bin ja ein Journalist und kein BWLer oder Marketingfachmann. Aber ich habe die ersten Jahre sehr viel geschwommen, alle Fehler gemacht, die man machen konnte, und habe jetzt seit einigen Monaten einen Freund, der aus der IT kommt, der Vertrieb kann, der BWLer ist, quasi als Unternehmensberater bei mir an Bord. Das bringt unglaublich viel, weil wir sind ja nicht nur Journalisten und machen da den Journalismus, sondern da entstehen ja kleine Unternehmen. Da muss Controlling gemacht werden, da muss Personal gemacht werden, da müssen rechtliche Sachen gemacht werden, da muss der Vertrieb gemacht werden, und das sind alles Dinge, die mit Journalismus erstmal nichts zu tun haben. Und das muss mitentwickelt werden. Wer sich einfach an den Start begibt und sagt, hey, ich bin toller Journalist, ich schreibe jetzt hier schöne Geschichten auf, der wird nichts verdienen, weil er keinen Vertrieb hat. Ja, also es ist eigentlich ein klassisches Geschäft mit einem neuen Medium. Finanziert werden kann es, also bei uns ist der Hauptteil Werbung. Wir haben auch einen Freundeskreis, über den haben wir aktuell in diesem Jahr 4.700 Euro eingenommen. Das ist ordentliches Geld, das kann ich gern gebrauchen, aber das finanziert mir keinen Monat. Ja? Wenn mir das gelingen sollte, das so zu steigern, dass alles darüber kommt, dann sage ich nicht nein, aber ich glaube, es ist eine Mischfinanzierung aus Werbung, aus solchen Abos. Wir planen auch Veranstaltungen, wo wir dann als Veranstalter Geld verdienen. Und übrigens ist für mich ein Vorbild die Taz. Die verkauft Kaffee, T-Shirts, Reisen. Die machen eben auch nicht nur Journalismus und verdienen mit diesen zusätzlichen Angeboten, soweit ich das erkennen kann, ordentliches Geld, das dann wieder dem Journalismus zugutekommt.
Hadi, wir haben jetzt noch 30 Sekunden. Was ist dein Wunsch an die Debatte rund um hyperlokale Angebote?
Konzentriert euch auf die Fakten, schaut genau hin und träumt nicht einfach irgendwas herbei, sondern guckt genau hin, was klappt nicht, was funktioniert, wer hat Ahnung, und orientiert euch an den Leuten, die irgendwie Bescheid herschwätzen, wie wir das im Süden sagen.
Sagt Hadi Brotmann, rhein-neckar-blog.de ist die Adresse, wo ihr sein lokales Angebot findet. Herzlichen Dank. Herr Perler,
herzlichen Dank an euch.
Was sagst du jetzt zu der Debatte, was nimmst du mit?
Ich nehme mit, dass der Hype noch nicht vorbei ist, dass es vielleicht aber auch gar nicht darauf ankommt, dass es ein Hype ist, sondern dass man sich mit den richtigen Fragen auseinandersetzt. Und ich bin sehr interessiert von dem, was Ulrike uns berichtet hat, und werde das weiterverfolgen.
Und wir freuen uns auf die kommende Woche. Dann wird Christoph Bornschein von TLGG da sein. Da werden wir über digitale Transformation von Arbeitsprozessen sprechen und was das mit Medien zu tun hat. Bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
D-Radio Wissen.